Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Fagiolone della Valle Pietra, das ist so eine große weiße Bohne. Ach, warte mal, die habe ich hier auch irgendwo. Die da, genau.
Ja, ich bin ein wirklicher Fan dieser Pflanzen, weil sie diese breite Umweltwirkung haben.
Ah, hier. Hier ist sie. Genau, das ist eine große weiße Bohne, die zum Beispiel eben aus so einem Tal kommt, hinter Rom. Und ich finde die eben total schön, weil die so ein Kastanienaroma hat und total cremig ist.
Sie müssen sich nur einfach mal die Wurzelbilder der Leguminosen anschauen. Dann sehen Sie, welche Wirkung das auf den Boden hat, welche Durchwurzelung sie haben, welche Wasserspeicherkapazität sie erreichen, welche Humusbildung sie erreichen.
Weil Hülsenfrüchte sind für mich ja irgendwie so voll das Nahrungsmittel der Zukunft, weil die es halt ja schaffen, aus der Luft Stickstoff zu binden.
Und das ist im Prinzip der hauptsächliche Klimaschutzaspekt.
Hülsenfrüchte haben das Potenzial, auf unseren Böden zu wachsen, unsere Böden auch ja ressourcenschonend nicht nur auszulaugen und dann ein Lebensmittel vom Acker zu bringen, was uns alle sehr gut ernähren kann.
Keine Peanuts, wie Linse, Bohne und Erbse unser Klima schützen können. Ein Feature von Anna-Marie Goretzky.
Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich hier am Stand des Bundesprogramms Ökologischer Landbau. Schön, dass Sie bei uns sind.
Grüne Woche 2023 in Berlin. Auf dem Podium begrüßt die Moderatorin die am Stand des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Vorbeischlendernden.
Herzlich willkommen zu unserer Mittagskochshow und ich darf Ihnen die Akteure dieser nächsten Minuten hier vorstellen. Unseren Biospitzenkoch Alfred Fahr.
Ja,
herzlich
grüß dich.
Willkommen dir. Und wir begrüßen Cecilia Antoni, die vom Legunet ist. Und ich darf Ihnen schon so viel verraten, dass es um Hülsenfrüchte geht und was die alles drauf haben. Und wir schauen aber erstmal, Frau Antoni, in den Kochtopf hier beim Alfred. Was passiert denn bei dir hier in den nächsten Minuten?
Auf einer holzvertäfelten Anrichte liegen Gemüse. Neben der Kochplatte stehen Gewürze, frische Kräuter, je eine große Schüssel vorgekochter Linsen und Ackerbohnen. Fahr wird aus den Zutaten einen bunten Eintopf kreieren. Die Moderatorin und Cecilia Antoni, Expertin für Hülsenfrüchte vom Leguminosennetzwerk Legunet und auch Selbstköchin, linsen bei Alfred Fahr in den Topf.
Also erst dünsten wir erstmal ein bisschen Zwiebeln an.
So, und dann kommt noch alles Mögliche dazu.
Dann kommen die Hülsenfrüchte dazu und die Gemüse.
Du brauchst ein bisschen Zeit.
Genau.
Das gibt uns die Gelegenheit, Frau Antoni, ein bisschen darüber zu sprechen, was Sie tun. Und vielleicht verraten Sie uns zunächst mal, also Legunet, was steckt dahinter?
Dahinter steckt Leguminosennetzwerk. Es gibt großkörnige Leguminosen, das sind tatsächlich die Hülsenfrüchte. Es gibt aber auch kleinkörnige Leguminosen, das ist dann zum Beispiel Klee und Alfalfa. Und genau, im Legunet beschäftigen wir uns mit den großkörnigen Hülsenfrüchten. Das heißt Ackerbohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen, Soja und auch Lupinen.
Cecilia Antoni zeigt eine Auswahl an Hülsenfrüchten, die in schmalen Glasgefäßen vor ihr stehen. Platterbse, dunkle Erbse, Palerbse, Beluga-Linse.
Und hier habe ich auch mal zwar verschiedene Ackerbohnen mitgebracht. Die Ackerbohne ist sozusagen die Urhülsenfrucht hier, also mit der Erbse zusammen. Die war im Mittelalter Grundnahrungsmittel. Wenn man diese ganz, ganz alten Kochbücher guckt, da findet man unglaublich viele tolle Gerichte mit der Ackerbohne. Aber die ist total in Vergessenheit geraten.
Antoni möchte der Ackerbohne zu einem Revival verhelfen. Mit ihrem Unternehmen Bonikat stellt sie in Berlin salzig geröstete Ackerbohnen-Snacks her.
Und die sind wie so Erdnüsse, also sehr crunchy. Und man kann die eben als Topping verwenden oder so als Snack. Und ich wollte einfach mal beweisen, dass man sozusagen auch ausschließlich mit heimischen Hülsenfrüchten eben Snackprodukt machen kann, was gesund ist.
Sie schwärmt für die Bohne nicht nur als gesundes, eiweißhaltiges Nahrungsmittel, sondern auch, weil sie als heimische Hülsenfrucht zum Schutz von Klima, Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität beitragen kann. Moritz Reckling, Pflanzenbauer am Zalf, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg, steht auf einem Feld rund 50 Kilometer östlich von Berlin. Eine dicke Mütze schützt ihn vor dem kalten Winterwind.
Das ZAIF hat 3 Versuchsstationen und wir sind hier gerade auf einer dieser Versuchsstationen mit ca. 40 Hektar. Das ist schon relativ groß. Geht hier so von da hinten, wo man die Bäume sieht, bis ganz ans Ende des Horizontes.
Schon seit seinem Studium beschäftigt er sich mit Hülsenfrüchten. Seine Masterarbeit schrieb er zu Stangenbohnen in Ruanda. Am ZAIF forscht Reckling dazu, wie Hülsenfrüchte in Deutschland, speziell in Brandenburg, zunehmend in den Anbau kommen und was sie genau leisten können. Denn dass sie entscheidend zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen können, das konnte er durch Berechnungen zeigen.
Gerade jetzt, wo ja auch das Thema Klimawandel doch mittlerweile so langsam bei fast den meisten angekommen ist und die Leguminosen und Hülsenfrüchte im Speziellen bieten, finde ich, eine einzigartige Möglichkeit, dieses Thema zu adressieren, weil sie auf der einen Seite sehr klimafreundlich angebaut werden können. Sie brauchen keine Stickstoffdüngung, also sie kommen komplett ohne diesen Stickstoffdünger aus. Sie liefern eine gute Vorfrucht für die Nachfrüchte, also für die Kulturen, die danach angebaut werden. Und gleichzeitig sind sie natürlich optimal in der Küche, um klimafreundlich zu essen.
Leguminosen leben in einer Symbiose mit bestimmten Bodenbakterien, sogenannten Rhizobien. Wenn die Samen keimen, docken diese hochspezialisierten Knöllchenbakterien an die sich bildenden Wurzeln an. Diese Kleinstlebewesen binden Stickstoff aus der Luft und stellen ihn der Pflanze zur Verfügung. Die Bakterien erhalten von ihr im Gegenzug Nährstoffe. Dank der kleinen Helfer versorgen sich die meisten Leguminosen, und das ist einzigartig in der Pflanzenwelt, selbst mit ausreichend lebensnotwendigem Stickstoffdünger.
Der Stickstoff aus der Luft kann gebunden werden und muss nicht mit mineralischem Stickstoff zugeführt werden.
Ulrich Quent, Projektkoordinator beim Leguminosennetzwerk LegoNet.
Und das ist im Prinzip der hauptsächliche Klimaschutzaspekt.
Auch Quent beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Körnerleguminosen.
Also jenen besonders eiweißreichen Leguminosen, zu denen die Ackerbohne, Gartenbohne, Erbse, Kichererbse, Lupine und Sojabohne beispielsweise gehören. Leguminosen sind mit über 20.000 Kultur- und Wildarten eine sehr weit verzweigte Pflanzenfamilie, zu der Bäume, Sträucher und krautige Pflanzen gehören. Wegen des Zusammenspiels mit den Knöllchenbakterien benötigen Leguminosen keinen künstlich zugeführten Stickstoff in Form von sogenanntem Wirtschaftsdünger, wie Mist, Jauche, Gülle oder mineralischem Dünger. Damit ist ihr Anbau klimafreundlich. Denn die industrielle Düngerherstellung, insbesondere die von Stickstoff, ist sehr energieaufwendig und belastet das Klima durch hohe Emissionen des Treibhausgases CO2. Die Deutsche Agrarforschungsallianz schreibt:
Die Verringerung des Einsatzes von Stickstoffdüngern durch verstärkten Leguminosenanbau eröffnet ein erhebliches Reduktionspotenzial an Treibhausgasemissionen.
Auf einen weiteren Vorteil von Leguminosen macht Moritz Reckling aufmerksam. Bei ihrem Anbau wird weniger Lachgas emittiert, das entscheidend zum weltweiten Treibhauseffekt beiträgt.
Lachgas ist deshalb problematisch, weil es ca. 300 Mal klimaschädlicher ist als das CO2. Und Lachgas wird vor allem dann freigesetzt, wenn Stickstoff im Boden mineralisiert wird. Das heißt, wenn Feuchtigkeit und Wärme da ist und wenn sehr viel mineralisch frei verfügbarer Stickstoff vorhanden ist. Und das ist vor allem der Fall, eben wenn mineralisch gedüngt wird. Und die hat man dann eben bei Leguminosen nicht so stark, weil die eben nicht mineralisch gedüngt werden.
Nicht nur, dass Hülsenfrüchte ihre eigene Düngefabrik sind, indem sie Luftstickstoff fixieren. Sie hinterlassen oft sogar den Pflanzen, die nach ihnen angebaut werden, auch noch Stickstoff im Boden und sorgen indirekt auch bei ihnen für einen natürlichen Düngeeffekt. Moritz Reckling geht von 50 bis 150 Kilogramm Stickstoff pro Hektar im Jahr aus, die von Körnerleguminosen fixiert werden und von denen ein Teil nach der Ernte im Boden verbleibt. Mehrjährige Futterleguminosen wie Luzerne und Klee könnten sogar noch mehr Stickstoff fixieren.
Und die können sich dann eben vom Wurzelsystem her viel tiefer, mehrere Meter tief entwickeln, sehr viele Feinwurzeln und sehr viele Knöllchen bilden und so wirklich 200 Kilogramm Stickstoff locker fixieren pro Hektar und Jahr. Und das sind dann schon Größenordnungen, die dann auch wirklich sehr relevant sind.
Das ist sozusagen der Klimaschutzeffekt, der dann stattfindet, dass eben weniger Energie verbraucht werden muss. Und dadurch, dass wir dann eben erstmal schon den Stickstoff einsparen können und dass wir mit den Leguminosen eine Fruchtfolgeerweiterung haben, führt es auch dazu, dass weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen.
Denn in Fruchtfolgen, also in einer zeitlichen Anbauabfolge verschiedener Nutzpflanzen wachsend, sind Pflanzen meist weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge.
Ulrich Quent betont außerdem, dass besonders Feinleguminosen wie Klee und Luzerne erfolgreich dazu beitragen können, Humus aufzubauen und über Wurzel- und Erntereste Kohlenstoff im Boden zu speichern. Geschieht das, geben Böden weniger klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre ab.
Ich habe die Pflanze, die wurzelt in den Boden, ich baue da Humus auf. Mit den Blüten habe ich Biodiversität, locke Insekten an, die eine bestimmte Funktion im Ökosystem haben, sodass ich wirklich im Prinzip das Gesamtackerbau als Ökosystem fördere. Und das ist eigentlich toll, dass es die in allen Formen gibt auf der Erde. Und also nicht nur hier, sondern eben auch auf allen Kontinenten eigentlich vertreten ist.
Diese Farm, auf der ich gerade stehe, ist ungefähr 2 Hektar groß. Es gibt noch 2 weitere Farmen. Ich drehe mal die Kamera um. So, du siehst, hier ist es bereits dämmerig. Die Sonne ist schon untergegangen. Ich laufe einfach mal ein bisschen rum und zeige dir die Leguminosen, die hier gerade wachsen.
Mitten in Neu-Delhi, Indien, betreibt Kapil Mandaviwala mit anderen mehrere große Gemeinschaftsgärten. Per Videocall führt er über kleine, schlammige Wege querbeet.
Das ist eine besonders häufige Hülsenfrucht, die hier gegessen wird. Das ist die Straucherbse. Sie wird Tur genannt oder Aha. Die Menschen hier essen diese gelbe Linse praktisch täglich.
In Indien sind Hülsenfrüchte, anders als in Deutschland, alltägliches Nahrungsmittel. Dass Bohnen und Linsen hierzulande das Image eines Arme-Leute-Essens anhaftet, ist für Mandaviwala schwer vorstellbar. Schließlich enthalten viele Hülsenfrüchte ähnlich viel Eiweiß wie Fleisch und Fisch und sind damit unabdingbar für einen Großteil der Menschen, die sich auf dem Subkontinent vegetarisch ernähren.
Bei uns gibt es 3 Jahreszeiten und in mindestens einer, wenn nicht sogar in 2, baut jeder Farmer Hülsenfrüchte an. Ich würde sagen, das halbe oder sogar 2/3 des Jahres können für deren Anbau genutzt werden. Außerdem erzielen sie einen besseren Preis als Getreide.
In Deutschland ist das genau andersherum. Und auch einer der Gründe dafür, dass nur auf etwa 2% der landwirtschaftlichen Nutzflächen Körnerleguminosen wachsen. Auf dem Großteil der Felder werden Weizen, Silomais, Gerste, Raps, Roggen, Körnermais und Zuckerrüben angebaut.
Aber Forschende wie Moritz Reckling stellen einen Trend fest. Immer mehr LandwirtInnen erweitern ihre Fruchtfolge um Eiweißpflanzen.
Auch konventionelle Betriebe haben ihre Fruchtfolge, die ist nur etwas enger und häufig eben ohne Leguminosen. Im ökologischen Landbau sind Leguminosen ein fester Bestandteil der Fruchtfolge, schon immer. Das sind zum einen die Futterleguminosen, also das ist so Klee, Rotklee, Weißklee, Gemenge mit Gras, aber auch Luzerne und eben auch die Hülsenfrüchte.
Gerade wurde eine Studie in der Zeitschrift Frontiers veröffentlicht, an der Moritz Reckling vom Zentrum für Agrarlandschaftsforschung mitgearbeitet hat. Er schreibt:
In der neuen Studie zeigen wir auf, wie landwirtschaftliche Betriebe in 17 sehr verschiedenen Regionen Europas, von Schottland im Nordwesten bis Bulgarien im Südosten, Leguminosen in Fruchtfolgen integrieren können und was dies für die Ökonomie und Umweltleistungen bringt. Wir konnten zeigen, dass in 90% der Vergleiche Fruchtfolgen mit Leguminosen signifikant weniger Stickstoffdünger einsetzten und Lachgasemissionen ausstoßen, also das Klima schonen. Allerdings waren in 63% der Vergleiche die Fruchtfolgen mit Leguminosen ökonomisch weniger rentabel. Und eine höhere Nachfrage und Preise sind nötig, um Leguminosen wirtschaftlich zu machen.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist sich dieser Herausforderungen bewusst und versucht, sie mit der sogenannten Eiweißpflanzenstrategie anzugehen. Zuständig dafür ist im Ministerium Karl Kempkens.
Das hat zum einen den Zweck,
Klima zu schützen durch mehr Leguminosen, insgesamt deutliche Umweltwirkungen zu erzielen, den Import aus Südamerika und anderen Regionen der Welt, wo Wälder abgeholzt werden, um für unser Tierfutter hier Eiweißpflanzen zu produzieren, um das zu minimieren und das zu reduzieren, aber eben auch, um tatsächlich auf dem Weg zu einer vegetarischen und veganen Ernährung die Eiweißpflanzen hier in Deutschland zu erzeugen.
Die besondere Herausforderung sieht Karl Kempkens darin, im konventionellen Landbau mehr Leguminosen aufs Feld zu bringen. Die Wertschöpfungskette sei dabei der Knackpunkt. Viele LandwirtInnen würden gerne Ackerbohnen, Erbsen oder Soja anbauen, aber es fänden sich hierzulande kaum Betriebe, die die Feldfrüchte reinigen und aufbereiten können. Seit Jahrzehnten sei es günstiger, Soja für Tierfutter in Brasilien oder den USA anzubauen, als hierzulande. Die verheerenden Umweltfolgen in Übersee hat man dafür in Kauf genommen. Nun sei es schwierig, umzulenken. Aber auch für die menschliche Ernährung möchte die Eiweißpflanzenstrategie mehr Hülsenfrüchte auf hiesigen Feldern.
Außer wichtiger Aminosäuren nennt die Welternährungsorganisation zahlreiche Nährstoffe, wegen der Hülsenfrüchte sehr gesund sind. Sie sind reich an Ballaststoffen und Vitaminen, haben neben anderen Mineralstoffen einen hohen Calciumgehalt und enthalten viele sekundäre Pflanzenstoffe.
Bei Landwirt Karl Adolf Krämer ist weitere Überzeugungsarbeit unnötig. Seit 6 Jahren baut er Ackerbohnen in seinem landwirtschaftlichen Betrieb im nordrhein-westfälischen Linnich an.
Weil ich glaube, dass gerade die Ackerbohne prädestiniert ist für unsere Region, eine hohe Bodengesundheit und auch Biodiversität und Klimaschutz positiv umsetzen zu können.
Ausschlaggebend für Krämer war ein EU-Programm, das den Anbau von 10% Leguminosen in der Fruchtfolge förderte. Sein Interesse für die Eiweißpflanzen war geweckt. Er entschied sich gemeinsam mit seiner Frau für die Ackerbohne, eine alte heimische Kulturpflanze. Sie gründeten den Verein Rheinische Ackerbohne und belebten eine kulinarische Tradition der Region wieder, das typisch regionale Ackerbohnenbrot.
Wir sind dann eben auch zu einem jungen Bäcker hingegangen, der sehr innovativ war. Und dann haben wir versucht, auch andere Bäckereien hier im Rheinland von diesem Brot zu begeistern. Und das hat eben dazu geführt, dass derzeit bei ungefähr 13 Filialen dieses Brot haben.
Die Zutaten kommen alle aus dem Rheinland. Die namensgebende Ackerbohne bauen 45 LandwirtInnen des Vereins gemeinsam an. Sie wird auch zu Tierfutter verarbeitet. Für die Leguminosenfachszene ist der Verein Rheinische Ackerbohne inzwischen ein Paradebeispiel für eine gelungene Verknüpfung von klimafreundlichem Hülsenfruchtanbau und erfolgreicher regionaler Vermarktung.
Ja, wir können eigentlich hier auch gleich schon stehen bleiben. Hier werden über Nacht immer unsere Kichererbsen eingeweicht für mindestens 12 Stunden. Dann werden die besonders gut bekömmlicht. Das ist quasi der erste Verarbeitungsschritt von der rohen Kichererbse.
Emilie Wegner steht in einer Produktionshalle eines Leipziger Industrieviertels. Hier leitet die 28-Jährige ihre Firma Hülsenreich, mit der sie geröstete Bio-Kichererbsen-Snacks produziert. Wegner geht zur nächsten Fertigungsstation. Hier fallen Kichererbsen aus einer mehrere Meter langen Röstmaschine in eine weiße Wanne.
Also die Basis ist eigentlich immer diese geröstete Kichererbse. Das heißt, der natürliche Snack ist jetzt hier schon entstanden. Wir haben die Kichererbse so verarbeitet, dass man sie knabbern kann wie Nüsse.
Die verschiedenen Geschmacksvariationen reichen von Sweet Onion über Curry bis dunkle Schokolade. Ständig hörte sie in ihrem Studium der Ernährungswissenschaften davon, wie gesund Hülsenfrüchte seien. Nur seien sie als Essen nicht beliebt.
Und das fand ich dann sehr überraschend und habe mich so ein bisschen dann auch auf die Suche begeben nach den Hintergründen und habe auch gelernt, dass Hülsenfrüchte durchaus mal ein vielverzehrtes Lebensmittel waren, aber dann auch durch Kriege zum Beispiel als arme Leute Essen irgendwann verschrien waren. Ja, und das wollte ich dann wieder umkehren, diese Entwicklung, indem ich geschaut habe, okay, und was essen denn die Menschen gerne? Und was essen die Menschen gerne, was eventuell gar nicht mehr so gut für sie ist? Und bin dann ziemlich schnell bei den Snacks gelandet.
Mittlerweile stehen ihre Snacks in den Regalen großer Drogerieketten und Supermärkte.
Man bekommt ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man anfängt, die Chiasamen aus Übersee zu snacken oder andere vergleichbare Superfoods, die ja vor ein paar Jahren noch total im Trend waren. Das heißt, jetzt gibt es ein neues Kriterium, nach dem eingekauft wird. Das soll nicht nur gesund sein, sondern es soll auch möglichst noch nachhaltig und aus der Region sein. Und da sind dann natürlich Hülsenfrüchte, ja, das perfekte Match.
Im Jahr 2050 werden 10 Milliarden Menschen die Erde bewohnen. Eine internationale Kommission aus KlimaforscherInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen hat analysiert, wie all diese Menschen gesund und nachhaltig ernährt werden können und gleichzeitig das Wohlergehen unseres Planeten geschützt wird. Machbar sei das, sagen die ExpertInnen der Eat Lancet-Kommission. Mit einem globalen Speiseplan. Die Planetary Health Diet ist sowohl auf eine gesunde Ernährung wie auch auf die Belastungsgrenzen unseres Planeten abgestimmt. Dafür müssten Menschen weltweit doppelt so viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse essen und halb so viel Fleisch und Zucker. Nicht überall aber, das wird daran kritisiert, könnten Menschen ihren Speiseplan so radikal umstellen. Aber deutlich wird, Eiweißpflanzen spielen eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Erde.
Also ich heiße Eckhard Spiegel und ich bin der Gärtner auf dem Weltacker.
Spiegel steht auf einem 2000 Quadratmeter großen Feld in Berlin-Pankow. Es ist Teil des gleichnamigen Projekts, das von verschiedenen europäischen NGOs geführt wird.
2000 Quadratmeter. So viel Ackerfläche beansprucht jeder Mensch für sich. Theoretisch. Wenn man von 7,5 Milliarden Menschen ausgeht, die zur Projektgründung auf der Erde gelebt haben, und von 1,5 Milliarden Hektar Ackerfläche. Darauf muss alles wachsen, was wir so brauchen. Getreide, Obst, Gemüse, Öl, Zucker, Futter für die Tiere, Baumwolle, Biodiesel, Tabak, nachwachsende Industrierohstoffe.
Wir stellen hier auf etwa 2000 Quadratmeter die Weltagrarproduktion dar. Das heißt, was in der Welt 10% der Agrarfläche einnimmt, nimmt auch bei uns 10% ein. Das ist also runtergerechnet auf eine Person.
Schon jetzt reichen einer EU-Bürgerin oder einem EU-Bürger diese 2000 Quadratmeter nicht. Werden wir immer mehr, erst recht nicht.
Viel zu viel Ackerfläche würde die Tierzucht einnehmen, wo uns doch Hülsenfrüchte mit ihren vielen Vorteilen direkt und ohne den Umweg durch den Tiermagen ernähren könnten, meint Eckhard Spiegel.
Wenn ich einen deutschen Weltacker machen würde, also die deutsche landwirtschaftliche Fläche zeigen würde, da würden die Leguminosen vielleicht 2% einnehmen. Das ist also deutlich unter dem Weltdurchschnitt und es ist auch zu wenig. Es ist zu wenig dafür, dass die Landwirtschaft nachhaltig wird.
Deshalb engagiert er sich auch beim Global Bean Projekt, einem globalen Netzwerk, das Wissen über Leguminosenanbau und Konsum verbreiten möchte.
Das bringt zusammen Anbauer, Enthusiasten, Menschen, die Welt retten möchten mit Hilfe der Leguminosen. Ich liebe Leguminosen. Also mein Liebling sind hier die Erdnüsse und die Straucherbse. Die Erdnuss zählt immer noch in Deutschland als exotisch. Wahrscheinlich nicht mehr lange, die wird demnächst auch auf dem Feld hier ankommen.
Mein Schlüsselerlebnis war die Trockenheit im Jahr 2019. Ich sah, wie das Getreide, wie der Mais hier leidet, wie der Weizen verkümmert. Und da dachte ich, ja, ich probiere jetzt einfach mal aus meiner afrikanischen Vergangenheit Kulturen aus, mit denen ich in Namibia gearbeitet habe, und guck mal, ob die wachsen.
Klaus Fleißner hat 28 Jahre lang in verschiedenen afrikanischen Ländern gearbeitet. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hat er in den letzten Jahren im bayerischen Rußdorf an der Rott mit verschiedenen Hülsenfrüchten experimentiert und auch die Erdnuss versuchsweise angebaut.
Vor 1500 hat noch niemand gedacht, dass man in Deutschland Mais oder Kartoffeln anbauen kann. Das sind auch Kulturen, die von anderen Kontinenten nach Deutschland gebracht wurden. Und diesmal ist es eben der Klimawandel, der uns zwingt, nach neuen Kulturen Ausschau zu halten.
Noch hapert es daran, geeignetes Saatgut zu finden, um auf Ernteerträge zu kommen, die den Erdnussanbau für LandwirtInnen attraktiv machen würde, erklärt Fleißner. Aber er ist zuversichtlich, demnächst entsprechendes Saatgut zu finden.
Aus der Erdnuss lässt sich Öl gewinnen. Man kann sie wie Bohnen kochen, zu Erdnussbutter verarbeiten. Und auch als Fleischersatz sieht Fleißner sie.
Wie Mais und Kartoffeln möchte ich Erdnuss als Zukunftskultur in der bayerischen oder deutschen Landwirtschaft einen Platz geben. Ich denke, mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt habe, kann ich sagen, da ist ein Potenzial für die Erdnuss.
Potenzial sieht die Hülsenfruchtaktivistin Elisabeth Berlinghoff vor allem im Anbau von Kichererbsen in Deutschland. Erste Ergebnisse von Pflanzversuchen, die der Pflanzenbauer Moritz Reckling am Zalf durchgeführt hat, machen Hoffnung, dass Kichererbsen mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen gut zurechtkommen. Berlinghoff unterstützt am Zalf als technische Mitarbeiterin die Anbauversuche und den Aufbau von Wertschöpfungsketten für Kichererbsen.
Es gibt noch große Herausforderungen. Es ist eine komplett neue Kultur für den deutschen Anbau. Es gibt aber auch noch wenig Wissen für die Wertschöpfungsketten. Es gibt wenig Verarbeitungswege. Plus, es ist als junge Kultur noch relativ riskant. Jedes fünfte Jahr ungefähr ist ein Totalausfall noch. Das heißt, für einen Landwirt ist es natürlich ein relativ großes Risiko, so eine neue Kultur überhaupt mal auszuprobieren. Auch wenn es vielleicht langfristig eine gute Idee ist, um sich an den Klimawandel anzupassen, ja, bleibt es ein großes Risiko.
Berlin mit seinen unzähligen Falafelläden und unterschiedlichen Esskulturen, in denen Kichererbsen eine Rolle spielen, sei der perfekte Absatzmarkt für die Eiweißpflanze, die zukünftig vielleicht auf vielen Brandenburger Feldern wächst, meint Berlinghoff. Es gehe jetzt darum, herauszufinden,
welche Anforderungen gibt es überhaupt von Verarbeiterseite an eine Kichererbse? Also was muss sozusagen der Landwirt liefern, damit er eine Chance hat, sozusagen mit der importierten Kichererbse zu konkurrieren? Was gibt es da für Anforderungen an Verpackungsgröße, an Reinigungsqualität, an Farbe, an Gleichmäßigkeit, an Mengen, natürlich auch an Preis? Also das wird eine große, große Frage. Wer ist wirklich auch bereit, mehr zu zahlen für eine Kichererbse, die aus der Region stammt?
Emilie Wegner von der Leipziger Firma Hülsenreich freut es, dann Kichererbsen für ihre Snackproduktion nicht mehr aus Italien beziehen zu müssen, weil bisher nur die dort angebauten in konstant guter Qualität kommen. Noch sieht sie sich also gezwungen, die relativ langen Transportwege in Kauf zu nehmen.
Also das, was mir gerade sehr in der Seele brennt, ist tatsächlich der Klimawandel. Hülsenfrüchte haben das Potenzial, auf unseren Böden zu wachsen, unsere Böden auch ressourcenschonend nicht nur auszulaugen und dann ein Lebensmittel vom Acker zu bringen, was uns alle sehr gut ernähren kann. Und das Thema Hülsenfrüchte ist meine Möglichkeit, die ich erkannt habe, wo ich persönlich aktiv werden kann.
Der Klimawandel wird es möglich machen, das zeigt eine Studie in der Fachzeitschrift Global Change Biology, dass sich der Sojaanbau in Europa langfristig ausweiten wird. Damit wird die EU in Zukunft unabhängiger von Sojaimporten aus Übersee, der wichtigsten Eiweißquelle für die globale Tierernährung. Aussichten, die Landwirt Benedikt Sprenker optimistisch stimmen. Klimaschutz, kurze Transportwege, Schutz des Regenwaldes waren für Sprenker große Motivation, im Jahr 2010 Sojaanbau auch auf seinem Hof im westfälischen Beckum zu wagen. Seitdem baut er neben anderen Bohnensorten Sojabohnen vor allem als Tierfutter an. Aber auch für die Humanernährung, und die wird zukünftig bei ihm eine immer größere Rolle spielen. Bohnen in Qualität für die menschliche Ernährung bringen bessere Preise. Sprenker hofft, dass schon bald so viele LandwirtInnen an die Wirtschaftlichkeit von Hülsenfrüchten glauben, dass sie auf 10% der deutschen Felder wachsen.
Das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und da sind wir im Betrieb bei uns schon, wenn nicht sogar teilweise drüber. Und wenn man das über ganz Deutschland ausrollen würde, dann hätte das auf jeden Fall nennenswerte Nachhaltigkeits- und Klimaeffekte. Weil man kann dann ja hochrechnen, was an Mineraldünger eingespart wird, was auch an Importen von Soja oder so eingespart wird. Und das hat natürlich schon große Effekte dann. Also die Hülsenfrüchte gehören eigentlich so mitten rein in den Ackerbau.
Nicht nur er meint. Angesichts des Klimawandels sollte das Thema Hülsenfrüchte in der Landwirtschaft und auf dem Teller alle dringend mehr als nur eine Bohne interessieren.
Keine Peanuts. wie Linse, Bohne und Erbse unser Klima schützen können. Das war ein Feature von Anna-Marie Goretzky. Redaktion Carsten Burtke, Regie Anke Beims. Technik Christiane Neumann. Es sprachen Nina Ernst und Lina Syren. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.